Wir fahren heute mit der Predigtserie zum Prophetenbuch Micha fort. Ich möchte uns einleitend einen Text aus 3. Mose 26 lesen, und zwar die Verse 14 bis 17. Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne mit mir zusammen diesen Text aufschlagen. 3. Mose, Kapitel 26, die Verse 14 bis 17. Dies ist ein Text aus dem Bundesschluss vom Sinai. Und es geht hier um den Segen und den Fluch. Gott sagt, wenn ihr meine Gebote halten werdet, werde ich euch segnen. Wenn ihr meine Gebote nicht halten werdet, werde ich euch verfluchen und euch bestrafen. Und jetzt geht es gerade um diese Strafmaßnahmen. 3. Mose 26, die Verse 14 bis 17. Gott spricht zu seinem Volk: Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und nicht alle diese Gebote tut, und wenn ihr meine Ordnungen verwerft und eure Seele meine Rechtsbestimmungen verabscheut, so dass ihr nicht alle meine Gebote tut und dass ihr meinen Bund brecht, dann werde ich meinerseits euch dieses tun. Ich werde Entsetzen über euch verhängen, Schwindsucht und Fieberglut, die die Augen erlöschen und die Seele verschmachten lassen. Und ihr werdet vergeblich euren Samen sehen, denn eure Feinde werden ihn verzehren. Und ich werde mein Angesicht gegen euch richten, dass ihr vor euren Feinden geschlagen werdet. Und eure Hasser werden über euch herrschen, und ihr werdet fliehen, obwohl niemand euch nachjagt. Soweit das Wort aus der Heiligen Schrift. Wir neigen unser Haupt zu einem Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns volle Konzentration schenkst, dass wir uns wirklich auf das konzentrieren können, was du uns sagen möchtest. Öffne unsere Herzen und Sinne für dein Reden und für dein Wirken. Und bitte halte alles, was uns stört, fern von uns. Und bitte bring du selbst durch deinen Geist und durch dein Wort viel Frucht in unserem Leben. Amen. In der heutigen Predigt geht es um den Text aus Micha Kapitel 6, die Verse 9 bis 16. Es handelt sich dabei um die Fortsetzung des in Micha 6, Vers 1 begonnenen Gerichtsprozesses. Gott erscheint, wie wir das in Micha 6, 1 bis 8 gesehen haben, zum Gerichtsprozess mit seinem Volk. Im Raum steht der dringende Verdacht, dass das Volk Israel den Sinai-Bund gebrochen hat. Der Sinai-Bund, und das möchte ich an dieser Stelle kurz in Erinnerung rufen, war eine Art Vertrag zwischen Gott und seinem Volk Israel. Dieser Vertrag wurde um 1450 vor Christus am Sinai-Gebirge zu Beginn der 40-jährigen Wüstenwanderung geschlossen. Gott versprach seinem Volk, es reichlich zu segnen, unter einer Bedingung, nämlich wenn es sich an seine Ordnungen und Anweisungen halten würde. Die 10 Gebote waren zentraler Teil dieser Ordnungen und Anweisungen. Der Segen für Gehorsam umfasste zum Beispiel Kinderreichtum, ertragreiche Ernten und Frieden. Das können wir alles in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 nachlesen. Der Sinai-Bund umfasste jedoch auch eindringliche Warnungen, wenn Israel sich den göttlichen Geboten widersetzen würde. Diese Strafandrohungen finden wir ebenfalls in 3. Mose 26 und 5. Mose 28 aufgelistet. Aus zeitlichen Gründen können wir uns diese jetzt nicht im Einzelnen anschauen. Sie sind aber für unseren heutigen Predigttext besonders wichtig. Es sind nämlich lauter Bedingungssätze, also Sätze, die an Bedingungen geknüpft sind. Gott sagt seinem Volk sinngemäß, wenn ihr meine Gebote und Anweisungen nicht gehorcht, werde ich es nicht regnen lassen oder werde ich Plagen schicken oder werde ich Krankheiten schicken und so weiter. Dabei fällt auf, dass die Strafmaßnahmen, die Gott seinem Volk bei Ungehorsam ankündigt, relativ sanft beginnen, dann aber immer härter werden, sofern das Volk sich weigert, Gott zu gehorchen. Die höchste Strafe besteht darin, dass Israel schließlich das Existenzrecht im verheißenen Land verliert, von den Feinden besiegt und schließlich in fremde Länder verschleppt wird. Unseren heutigen Predigtext Micha 6, 9 bis 16 werden wir nur auf dem Hintergrund dieses Sinai-Bundes verstehen. Denn in den Versen 9 bis 12 liefert Gott durch Micha den Beweis, dass Israel den Sinai-Bund gebrochen hat. Israel hat sich nicht an die Vertragsvereinbarungen gehalten. In dem zweiten Teil unseres Predigttextes, in den Versen 13 bis 16, kündigt Gott deshalb die Strafmaßnahmen an. Wir können folglich unseren Predigttext in zwei Sätzen zusammenfassen. Israel hat gesündigt, also den Sinai-Bund gebrochen. Deshalb wird Gott sein Volk bestrafen. Das ist die Botschaft. Doch gehen wir dem im Einzelnen nach. In Micha 6, 9 bis 12 lesen wir: Horch, der Herr ruft der Stadt zu, Rettung ist es, deinen Namen zu fürchten. Hört, was die Zuchtrute ist und wer es so bestimmt hat. Könnte ich je vergessen den Schatz der Gottlosigkeit im Hause des Gottlosen und das schwindsüchtige verwünschte Eva? Sollte ich sie reinsprechen bei der Waage der Gottlosigkeit und bei einem Beutel mit betrügerischen Gewichtssteinen? Wo ihre Reichen voll Gewalttat sind und ihre Bewohner Lügen reden und ihre Zunge in ihrem Mund nichts als Betrug ist. Soweit erstmal diese Verse 9 bis 12. Vers 9 beginnt genau wie Vers 1 schon mit einem Signalwort. Horch! Warnsignale kennen wir zum Beispiel aus dem Straßenverkehr. Wenn auf der Autobahn eine Baustelle kommt, leuchten überall Warnlichter auf. Oder denken wir an die Ansagen auf dem Flughafen oder im Zug. Zunächst ertönt ein Ton und anschließend folgt eine Ansage. Vers 9 beginnt ebenfalls mit so einem Warnsignal. Das Volk Israel damals und wir heute tun deshalb gut daran, jetzt genau hinzuhören. Im Text heißt das, der Herr ruft der Stadt zu. Rettung ist es, deinen Namen zu fürchten. Das ist die erste Botschaft. Zwei Dinge fallen dabei auf. Erstens, Gott nennt den Adressaten dieser wichtigen Botschaft. Es ist die Stadt. Welche Stadt? In Micha 1, Vers 1 hat der Prophet die Hauptstädte des Süd- und Nordreiches exemplarisch genannt. Es könnte also Samaria oder Jerusalem gemeint sein. In Micha 6, Vers 16 werden die Könige Omri und Ahab genannt. Sie waren beide Könige aus dem Nordreich. Möglicherweise steht also Samarien und mit Samarien das ganze Nordreich im Fokus dieser Ankündigung. Und zweitens fällt auf, dass Gottes Gerichtsbotschaft mit einer Heilsbotschaft beginnt. Gott beginnt nicht damit, dass er die Vergehen des Volkes aufreiht. Das und das und das und das und das und das habt ihr falsch gemacht. Nein. Gott beginnt auch nicht damit, dass er das Strafmaß verkündigt. Nein, Gott beginnt damit, dass er aufzeigt, wo das Volk und somit auch wir Rettung finden können. Und wo finden wir Rettung? In Vers 9 heißt es, Rettung ist es, deinen Namen zu sehen bzw. zu fürchten. Gott zu sehen heißt, ihn und seine Anordnungen zu beachten und zu berücksichtigen. Gott zu fürchten heißt, sich seiner Allmacht und Heiligkeit bewusst zu werden und folglich sich demütig unter seine Herrschaft zu beugen. Wir können es so umschreiben: Bedenke während deines ganzen Lebens, dass du eines Tages vor deinem Schöpfer stehen wirst und ihm für dein ganzes Leben, für alles, was du getan, gesagt und gedacht hast, Rechenschaft ablegen musst. Gott zu fürchten heißt, seine Anweisungen zu respektieren und danach zu leben. Gottes Furcht und der Gehorsam seinen Geboten gegenüber hängen ganz eng zusammen. In 3. Mose 18, Vers 5 sagt Gott: Meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Für das reformatorisch geschulte Ohr klingt dieser Satz sehr stark nach Werkgerechtigkeit. Wenn der Mensch die Gebote Gottes hält, wird er leben. Doch dieser Satz ist gesamtbiblisch zu verstehen. Wenn ein Mensch wirklich immer alle Gebote Gottes halten und somit völlig sinnlos leben würde, wäre es rein theoretisch möglich. Doch die Bibel zeigt uns an verschiedenen Stellen auf, dass seit dem Sündenfall alle Menschen unter dem Machtbereich der Sünde leben und es aus sich heraus gerade nicht schaffen, sündlos zu leben. Das nur so als Nebenbemerkung. In Micha 6, Vers 9b folgt erneut ein Signalwort, nochmal so eine Ampel, die im Text aufleuchtet. Wieder heißt es: Hört! Und diesmal geht es um die Zuchtroute. Gott hat eine Zuchtroute bestellt, mit der er sein Volk züchtigen will. Wir werden in Vers 13 nochmals darauf zurückkommen. In den Versen 10 bis 12 zeigt Gott seinem Volk auf, wo es versagt hat. Es geht hier, und das möchte ich schon mal vorausschicken, nicht um eine vollständige Liste aller Sünden, die das Volk begangen hat, sondern exemplarisch um Sünden, die mit dem Recht und der Güte zusammenhängen. Recht üben und Güte zu lieben sind ja zwei der zentralen Forderungen aus Vers 8. In Vers 10 heißt es nun, dass das Volk sich einen Schatz an Gottlosigkeit angehäuft hat. Das heißt, das Volk hat Sünde um Sünde angehäuft. Wie ein riesiger Müllberg hat sich die Sünde des Volkes angehäuft. Wenn hier nun von einem Schatz an Gottlosigkeit die Rede ist, ist das ironisch zu verstehen. Als eine erste Sündenquelle nennt Micha in Vers 10 das schwindsüchtige, verwünschte Eva. Ein Eva ist ein Trockenhohlmaß, also ein Gefäß, in dem man zum Beispiel Mehl abfüllte. Es umfasst etwa 36 Liter, also so ein großes Gefäß. Wenn man damals auf den Markt ging, konnte man zum Beispiel ein Eva Mehl kaufen. Wenn hier nun von einem schwindsüchtigen, verwünschten Eva die Rede ist, ist damit ein absichtlich verkleinertes Eva gemeint. Das heißt, der Verkäufer auf dem Markt gibt beim Verkauf von Mehl zwar an, dass es ein Eva Mehl ist, also 36 Liter, aber in Wirklichkeit benutzt er einen Behälter, der weniger als 36 Liter fasst. Und das ist Betrug. Gleiches gilt auch für Vers 11. Dort ist von der Waage der Gottlosigkeit und den betrügerischen Gewichtssteinen die Rede. Damals kam es nicht selten vor, dass Händler unterschiedliche Gewichtssteine benutzten. Wenn ein Händler zum Beispiel 1 Kilogramm Silber aufkaufte, nutzte er einen Gewichtsstein, der mehr als 1 Kilogramm wog, zum Beispiel 1,2 Kilogramm. Er bekam also 1,2 Kilogramm Silber, bezahlte aber nur 1 Kilogramm. Umgekehrt, wenn der Händler zum Beispiel 1 Kilogramm Silber verkaufte, nutzte er einen anderen Gewichtstein, der weniger als ein Kilogramm wog. Er gab also weniger als ein Kilogramm seiner Ware ab, verlangte aber das Geld für ein Kilogramm. In Vers 12 legt Gott seinen Finger auf die Unbarmherzigkeit vor allem der führenden Personen in der Gesellschaft. Er wirft den Reichen vor, voller Gewalttat zu sein. Sie haben das Geld und sie haben die Macht, das einfache Volk zu unterdrücken und es auszunutzen. Aber das Volk ist nicht viel besser. Es lügt und es betrügt genauso. Unterdrückung sowie Lug und Betrug sind alles andere als die Güte zu lieben, wie es in Vers 8 heißt. Diese wenigen Beispiele reichen aus, um die Schuld des Volkes eindeutig nachzuweisen. Das Fazit an dieser Stelle ist klar und eindeutig. Das Volk Israel hat sich nicht an die Ordnungen, an die Gebote und an die Anweisungen Gottes gehalten. Dieser Ungehorsam Gott gegenüber ist Vertragsbruch. Und ein Vertragsbruch damals wie heute wird nicht einfach stillschweigend hingenommen, sondern er wird geahndet. Es ist nun an der Zeit, dass wir von diesem Text aus einen Bogen zu uns heute schlagen. Dabei geht es zunächst einmal darum, dass wir uns, wie Gott es mit seinem Volk machte, einer Untersuchung unterziehen. Wer von uns einen Computer hat, der kennt auch Virenscanner. Ein Virenscanner ist eine Software, die unseren Computer nach Schadsoftware, sogenannten Viren, durchsucht. Nachdem man das Antivirusprogramm einmal hat durchlaufen lassen, erhält man einen Rapport, wo alle Problemstellen aufgelistet sind. So wie es für den Computer einen Virenscanner gibt, so hat Gott uns Menschen auch einen Sündenscanner gegeben. Der Sündenscanner sind die Gebote Gottes im Speziellen und das Wort Gottes im Allgemeinen. Wenn wir uns oder die Gesellschaft, in der wir leben, im Lichte der Bibel betrachten, werden wir unsere Vergehen erkennen. Erwin Gröbli und Heiner Kesseli haben in ihren Predigten kurz vor Weihnachten auf viele Missstände in unserer heutigen Gesellschaft hingewiesen, wie zum Beispiel Genderismus, Ehe für alle, Homosexualität, Abtreibung, die Sexualisierung in der Gesellschaft und vieles mehr. Wenn wir die 10 Gebote im Einzelnen jetzt durchgehen würden, könnten wir noch viele dieser Missstände aufweisen. Und jeder von uns, so meine ich, würde sich da oder dort wiederfinden. Ich möchte jetzt jedoch den Schwerpunkt auf das Wesen der Sünde setzen. Was ist Sünde und welche Konsequenzen hat Sünde? Sünde wird im Alten Testament mit unterschiedlichen Begriffen wiedergegeben, wie zum Beispiel Zielverfehlung. Ja, am Ziel vorbei und dann voll in ein falsches Ziel rein. Oder Treuebruch, oder das Unrecht, oder die Verirrung. Denken wir an ein Schaf, das sich verirrt hat. Sünde ist Verirrung. Oder die Schuld, die so schwer wiegt. Die Ungerechtigkeit und so weiter. Nebst den bereits genannten Aspekten der Sünde kommen im Neuen Testament noch folgende hinzu. Sünde ist sittliches Unrecht. Sünde ist die Gottlosigkeit schlechthin, also auch Atheismus. Sünde ist ungerechtes Verhalten. Sünde ist Gesetzlosigkeit oder Übertretung von Gesetzen und Geboten. Sünde ist im Kern also alles, was gegen ein göttliches Gebot gerichtet ist. Es ist Auflehnung gegen Gott. Für uns ist an dieser Stelle von Bedeutung, dass die Bibel immer wieder auch zwischen Sünde als den Machtbereich des Satans und Sünde als einzelne Tat unterscheidet. Seit dem Sündenfall Adams und Evas steht der Mensch unter dem Machtbereich Satans, unter dem Machtbereich der Sünde. Jedes Baby, das geboren wird, befindet sich von Natur aus unter dem Machtbereich der Sünde bzw. des Satans. So lesen wir es in Epheser 2, 1-3, von Natur aus. Hinzu kommt, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens viele einzelne Sünden begeht. Er lügt, er stiehlt und so weiter. Weil wir von Natur aus unter der Herrschaft der Sünde stehen, sind wir, und da ist die Bibel knallhart, alle Kinder Satans, Kinder des Teufels. Das steht so in 1. Johannes 3, Vers 10. Entweder sind wir Kinder Gottes oder Kinder des Teufels. Als Kinder Satans sind wir natürlich auch Feinde Gottes. Das ist nicht für Gott, sondern für uns Menschen ein riesiges Problem. Denn wir als kleine Menschlein sind dem Zorn des Allmächtigen schutzlos ausgeliefert. Je mehr einzelne Sünden wir begehen, desto mehr Zorn häufen wir uns für den Tag des Gerichts an. Römer 2, Vers 5. Hoffnung für uns Menschen gibt es nur, wenn erstens uns jemand aus dem Machtbereich der Sünde und des Satans befreit und zweitens, wenn jemand für die einzelnen Sünden, die wir begangen haben, gerade steht. Das heißt, jemand muss den Kopf für uns hinhalten. Sünde hat ihren Preis und der Preis der Sünde ist der Tod. Und zwar in dreifacher Hinsicht. Tod als Trennung von Gott. Tod als leiblicher Tod am Ende unseres Lebens und Tod als ewige Verdammnis. Wenn nicht jemand anderes den Preis für unsere Sünden zahlt, müssen wir ihn selbst bezahlen. Wie wir noch sehen werden, hat Jesus diesen Preis für uns bezahlt, indem er am Kreuz den Zorn Gottes für unsere Sünden getragen und für unsere Vergehen gesühnt hat. Wer ihn um Vergebung bittet und ihn im Glauben als seinen Herrn annimmt, erhält zweierlei. Sündenvergebung und gleichzeitig wird er aus dem Machtbereich des Satans herausgerissen und in das Reich Jesu hineinversetzt. Wir werden von Kindern Satans zu Kindern Gottes. Dabei sind zwei Dinge wichtig. Erstens, wir können uns nicht selbst aus dem Machtbereich Satans befreien und uns in das Reich Jesu begeben. Wir können Gott in Jesus Christus nur darum bitten. Und zweitens, dies ist eine ganz ernste Angelegenheit, die mit aufrichtiger Reue und mit einem kompromisslosen Ja zu Gottes Führung in meinem Leben einhergeht. Das gehört zusammen. Wenn Jesus uns unsere Sünden vergeben und uns in sein Reich hineinversetzt hat, sind wir nicht mehr Kinder Satans. Wir stehen nicht mehr unter dem Zorn Gottes, weil Jesus ja den Zorn getragen hat. Und deshalb dürfen wir uns unserer Errettung völlig gewiss sein. Die Bibel beschreibt dieses Ereignis auch als Wiedergeburt. Wir sind durch den Glauben aus Gott geboren und somit seine Kinder. Und als Gottes Kinder sind wir auch Gottes Erben und somit Himmelserben. Bei der Wiedergeburt gibt uns Gott sogar seinen Geist. Das ist die Anzahlung, das Angeld, das wir erhalten. Mit ihm werden wir als Kinder Gottes versiegelt, so heißt es in 2. Korinther 1, Vers 22. Und deshalb dürfen wir uns auch dessen gewiss sein, dass wir ewiges Leben in uns haben, wie es in 1. Johannes 5, Vers 13 heißt. Wenn unsere Errettung auch schon nur zu 1% von uns abhängig sein würde, würden wir nie Heilsgewissheit haben können. Genau darin liegt das Problem, warum es Christen gibt, die nicht Heilsgewissheit haben. Solange wir meinen, wir müssten auch nur etwas zu unserer Erlösung beitragen, werden wir nie Heilsgewissheit haben. Wenn wir aber realisieren, dass ja Jesus bereits alles für uns getan hat, unsere Erlösung bereits abgeschlossen ist, Jesus sagte am Kreuz, es ist vollbracht, dürfen wir dankbar im Glauben dieses Gnadengeschenk annehmen. Ein Geschenk kann man sich nicht verdienen. Einen Lohn kann man sich verdienen. Ein Geschenk kann man sich nicht verdienen. Man kann es nur dankbar annehmen. Und so ist das auch mit der Errettung. Wir können unsere Errettung nur im Glauben annehmen. Das nimmt uns den ganzen Druck und erfüllt uns gleichzeitig mit tiefer Dankbarkeit. Ich möchte jetzt aber noch einen Schritt weitergehen und fragen, wie es denn mit dem Christsein und der Sünde ist. Hier ist es wichtig, dass wir zwischen der Sünde als den Machtbereich des Satans und den Sünden als den einzelnen Tatsünden unterscheiden. Als Gläubige und Christen stehen wir nicht mehr unter dem Machtbereich der Sünde und des Satans. Durch den Glauben wurden wir von Jesus da herausgerissen. Aber als Gläubige und Christen können wir immer noch einzelne Tatsünden begehen, wie zum Beispiel fluchen oder streiten oder im Zorn ausrasten oder lügen und so weiter. So eine Tatsünde versetzt uns nicht wieder in den Bereich des Satans und der Sünde. Wenn das so wäre, müssten wir uns ja nach jeder Sünde neu bekehren, neu eine Bekehrung und Wiedergeburt erleben. In 2. Timotheus 2, Vers 13 schreibt Paulus, dass Jesus uns treu bleibt, selbst dann, wenn wir mal untreu sind. Jesus bleibt uns treu, selbst dann, wenn wir mal untreu sind. Das ist zunächst einmal ein großer Trost. Aber, und jetzt kommt ein sehr wichtiges Aber, dies darf nicht uns dazu verleiten, dass Sünde im Leben von uns Christen eine Nebensache, eine Bagatelle ist. Wenn ein Christ sündigt, betrübt er gemäß Epheser 4, Vers 30 den Heiligen Geist. Das ist so, wie wenn wir während der Autofahrt die Handbremse anziehen. Wir können unsere Fahrt nicht ungehindert fortsetzen. Unsere Beziehung zu Gott wird blockiert. Die Freude am Beten und Bibellesen vergeht. Anstatt Gott mit unserem Leben zu ehren, verunehren wir ihn durch die Sünde, die in unserem Leben ist. Deshalb wird ein Christ immer ein kategorisches Nein zur Sünde haben. Anstatt mit der Sünde zu spielen, wird er vor der Sünde fliehen. Seine Grundhaltung wird nicht die sein, wie weit kann ich mich von Jesus gerade noch entfernen, sondern ich möchte Jesus immer ähnlicher werden. Ich möchte ganz nah bei Jesus sein. Alles, was meinem Retter Freude und Ehre bereitet, möchte ich tun. Und das nicht aus mir heraus, sondern aus der Kraft, die Gott selbst darreicht. Wer als Christ Sünde in seinem Leben toleriert, muss wissen, dass darauf nie Segen liegt. Und Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, löscht den Geist nicht aus oder dämpft den Geist nicht. Die Elberfelder Bibel übersetzt, löscht den Geist nicht aus. Deshalb tun wir Christen gut daran, unsere Vergehen, wenn wir gefallen sind, so schnell wie möglich vor Gott und auch vor unseren Mitmenschen zu bekennen und um Vergebung zu bitten. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir das Trostwort, das dann auf uns zutrifft. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nun zurück zu unserem Predigttext. In Micha 6, die Verse 13 bis 16 lesen wir. So will auch ich dich unheilbar schlagen, dich öde machen um deiner Sünden willen. Du wirst essen, aber nicht satt werden, und Hungergefühl wird in deinem Inneren bleiben. Und du wirst fortschaffen und nicht retten, und was du rettest, werde ich dem Schwert hingeben. Du wirst säen, aber nicht ernten, du wirst Oliven keltern, aber dich nicht mit Öl salben, und Most keltern, aber keinen Wein trinken. Und ihr haltet die Ordnungen Omris und alles Tun des Hauses Ahab, und ihr geht in ihren Ratschlägen, damit ich dich dem Entsetzen preisgebe und ihre Bewohner dem Gezisch. Und ihr werdet die Schmach meines Volkes tragen. In den Versen 9 bis 12 hatte Gott exemplarisch die Vergehen des Volkes aufgezeigt. Das Volk hat gesündigt. Das war die Botschaft. Es hat den Sinai-Bund gebrochen. Und folglich ist es nur richtig, wenn Gott nun, wie im Sinai-Bund vereinbart, seine Strafmaßnahmen wahrmacht. Die Zuchtroute Gottes, von der wir in Vers 9 lasen, kommt nun zum Einsatz. In den Versen 14 und 15 konkretisiert Gott nun die Strafe, also was mit dieser Zuchtrute gemeint ist. Die Israeliten werden essen, aber sie werden nicht satt werden. Das Hungergefühl wird in ihrem Bauch bleiben. Das stand so bereits im Sinai-Bund, nachzulesen in 3. Mose 26, Vers 26 zum Beispiel. Oder schauen wir hier in Vers 15 hinein. Israel wird sehen, pflanzen, aber nicht ernten. Es wird Oliven keltern, sich aber nicht mit Öl salben. Es wird Most keltern, aber keinen Wein trinken. Mit anderen Worten, ihre Arbeit wird vergeblich sein. Auch das stand so schon im Sinai-Bund nachzulesen, unter anderem im 5. Mose 28, Vers 30. Auf Sünde liegt langfristig gesehen kein Segen. Kein Segen. Und was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wenn ein Mensch Sünde sät, wird er das Verderben ernten. Das Unheil, das nun über Israel hereinbricht, ist selbstverschuldet, nicht fremdverschuldet. Israel hat sich selbst das Grab geschaufelt. In Vers 16 hält Gott schließlich dem Volk die Schwere ihres Vergehens vor Augen. Anstatt seine Ordnungen zu halten, hält das Volk andere Ordnungen, nämlich die Ordnungen Omris und die Ordnungen Ahabs. Omri und Ahab waren die schlimmsten Könige des Nordreiches. Unter ihrer Herrschaft blühte nicht nur der Götzendienst und der Okkultismus, sondern sie ließen sogar gottesfürchtige Propheten hinrichten. Das wäre so, wie wenn man heute den Präsidenten eines Landes mit Hitler vergleichen würde. Einen schlimmeren und krasseren Vergleich als den können wir uns ja kaum vorstellen. Wenn ich mir unsere Gesellschaft so anschaue, dann frage ich mich auch gelegentlich, kann man das, was an Gräueltaten und Bosheit verübt wird, noch toppen? In der Zeitschrift Ethos 1 2018 auf Seite 46 findet sich die Information, dass eine Firma aus Embryonen, die mittels In-vitro-Fertilisation gezeugt, aber nicht eingepflanzt wurden, Schmuck herstellt. Das heißt, diese Firma stellt aus gezeugten, aber nicht ausgetragenen Menschen Schmuck wie Armbänder, Halsketten oder Ringe her. In den Jahren von 1991 bis 2012 wurden allein in Großbritannien 1,7 Millionen Embryos schockgefroren. Das heißt, diese weiblichen Eizellen wurden befruchtet, es entstand ein Mensch, aber letztendlich nicht ausgetragen. Nun lagern sie irgendwo tiefgefroren und werden sehr wahrscheinlich entsorgt. Oder, wie in diesem Fall, von einer Firma zu Schmuck verarbeitet. Dann kann man so ein Embryo hier am Ohr tragen oder an der Halskette oder sonst irgendwas. Ein französischer Schriftsteller hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Folgendes gesagt. Zitat: Wenn Menschen gottlos werden, dann sind die Regierungen ratlos. Lügen grenzenlos, die Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos. Dann ist die Aufklärung hirnlos. Dann sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten zügellos, Mode schamlos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos und die Aussichten trostlos. Zitat Ende. Ich meine, dieses Zitat beschreibt treffend die Gesellschaft, in der wir heute leben. Unsere Gesellschaft ist genauso gerichtsreif, wie sie es damals zur Zeit Michas war. In Vers 16b lässt Gott seinem Volk daher wissen, dass er es dem Entsetzen und dem Gezisch preisgeben wird. Im Orient brachte man Verachtung und Abscheu durch Pfeifen und Zischen zum Ausdruck. Was Gott hier ankündigt, hat sich dann auch rund 100 Jahre später, im Jahre 586 vor Christus, erfüllt. Nachlesen kann man das im Buch Klagelieder. Jerusalem wurde nämlich zerstört, die Bevölkerung verschleppt und die Feinde Israels machten sich über das zerstörte Jerusalem und deren Bevölkerung lustig. In Klagelieder 2, 15 und 16 heißt es: Alle, die des Weges ziehen, klatschen über dich in die Hände, sie zischen und schütteln ihren Kopf über die Tochter Jerusalem. Ist das die Stadt, von der man sagte, der Schönheit Vollendung, Wonne der ganzen Erde? Alle deine Feinde reißen ihren Mund über dich auf, sie zischen und knirschen mit den Zähnen. Sie sagen, wir haben dich vernichtet. Wenn man die Verse 13 bis 16 zusammenfassen will, könnte man sagen, Israel wird von Gott bestraft, weil es ungehorsam war, weil es den Bund mit Gott gebrochen hat, weil es gesündigt hat. Für moderne Ohren klingt so ein Text zunächst einmal fremd. Was ist das für ein Gott? Man kann doch nicht mit der Zuchtrute daherkommen. Doch wir müssen beachten, dass Gott bereits in 2. Mose 34, in den Versen 6 bis 7, ganz klar gesagt hat, dass er Sünde nicht ungestraft lässt. Er lässt Sünde nicht ungestraft. Gott ist langsam zum Zorn. Er ist gnädig, er ist reich an Gnade und Treue, aber er lässt Sünde nicht ungestraft. Wenn wir uns in diesem Punkt daran erinnern, was ich erst gesagt habe, nämlich, dass jeder Mensch von Natur aus unter dem Machtbereich der Sünde steht, wird uns unsere katastrophale Lage bewusst. Jedem Menschen erwartet die Strafe Gottes, weil jeder ein Sünder ist. Doch es gibt einen, der die Strafe für uns getragen hat, Jesus Christus. Wer jedoch nicht im Glauben bei Jesus Zuflucht sucht, muss seine Strafe selber tragen. Die Strafe für einen Nichtchristen ist die ewige Verdammnis. Das heißt, er wird nach dem leiblichen Tod die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Aber auch ein Christ, der in Sünde lebt, muss mit Gottes Erziehungsmaßnahmen rechnen. Gott sieht nicht einfach tatenlos zu, wenn wir Gläubigen in Sünde leben. In Hebräer 12, Vers 6 steht, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Wohlgemerkt, dies steht im Neuen Testament. Es gibt Leute, die meinen, der Gott des Alten Testaments sei ein Gott der Rache und der Gott des Neuen Testaments sei ein Gott der Liebe. Dem ist aber nicht so. Der Gott des Alten Testaments ist der Gott des Neuen Testaments. Man kann nämlich genauso gut mit dem Alten Testament beweisen, dass Gott ein Gott der Liebe ist und mit dem Neuen Testament, dass Gott Sünde nicht auf die leichte Schulter nimmt. Das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, finden wir nicht erst in Matthäus 22, Vers 39, sondern bereits in 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Und als Hananias und Sapphira, die Apostel in der Urgemeinde wegen dem Geld, das sie zurückgehalten hatten, anlogen, fielen beide auf der Stelle tot um. Das nur so nebenbei bemerkt. In unserem Predigttext und in Hebräer 12, Vers 6 geht es nicht um Rache, sondern um Strafe als Erziehungsmaßnahme. Darin besteht ein großer Unterschied. Denn Gottes Erziehungsmaßnahmen sind getragen von einer bedingungslosen Liebe. Gottes Erziehungsmaßnahmen haben nicht unser Verderben, sondern unsere Rettung zum Ziel. Gott will uns auf unsere Fehler aufmerksam machen und uns zu Umkehr bewegen. Es ist pure Retterliebe, wenn Gott die Zügel in unserem Leben von uns Christen straffer zieht. Es ist vielleicht nicht angenehm, aber es ist Retterliebe. Und das kann im Einzelnen sehr unterschiedlich aussehen. Aber nicht jede negative Erfahrung in unserem Leben, und das muss auch ganz deutlich gesagt werden, muss zwingend eine Erziehungsmaßnahme Gottes sein. Jeder von uns muss sich da selbst prüfen und sich fragen, ob Gott uns auf ein Fehlverhalten hinweisen möchte oder nicht. Übrigens steckt in der Art und Weise, wie Gott mit uns Gläubigen umgeht, ein wichtiges Erziehungsprinzip, welches Eltern auf ihre Kinder übertragen können. Dieses Erziehungsprinzip enthält zwei Elemente. Erstens Liebe und Konsequenz, und zwar in der gleichen Reihenfolge. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Liebe und Konsequenz. Wenn sich unsere Kinder von uns bedingungslos geliebt wissen und wir eine gute Beziehung zu ihnen aufgebaut haben, werden sie letztendlich für unsere Ermahnungen und Strafmaßnahmen dankbar sein. Auch wenn das erst Jahre später ist. Kinder brauchen ganz klare Grenzen. Sie müssen lernen, Autoritätspersonen zu respektieren und Anweisungen Folge zu leisten, auch wenn das nicht immer Spaß macht. Wenn sie sich dem widersetzen, müssen angemessene Konsequenzen folgen. Wenn sie das nicht in jungen Jahren lernen, werden sie in der Schule, im Straßenverkehr und im beruflichen Leben ständig Probleme haben. Kinder müssen lernen, dass ihr Fehlverhalten Konsequenzen hat. Denn eines Tages werden alle Menschen nochmals vor ihrem Schöpfer erscheinen und dann wird jeder Rechenschaft ablegen müssen für das, was er in seinem irdischen Leben getan hat. Es ist unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern das von klein auf beizubringen. Ich komme zum Schluss. In der heutigen Predigt ging es um Sünde und um Strafe. Gesamtbiblisch gesehen ist Jesus Christus der Dreh- und Angelpunkt, denn er hat die Strafe für unsere Sünden getragen. Ich möchte deshalb die Predigt mit einer Geschichte schließen, die uns die zentrale Bedeutung Jesu vor Augen führt. Ein Mann und sein Sohn hatten eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich alte Kunstwerke zu sammeln. Der Sohn war Soldat und ging nach Vietnam in den Krieg. Dort kam er ums Leben. Kurz vor Weihnachten klopfte er an der Tür des Vaters. Da stand ein junger Soldat mit einem großen Paket in der Hand und sagte: "Ich bin der Soldat, für den Ihr Sohn sein Leben gab. Er rettete viele Leben an jedem Tag. Er brachte mich in Sicherheit, als ihn eine Kugel ins Herz traf und er sofort tot war. Er hat viel von ihnen und ihrer Liebe zur Kunst geredet." Der Soldat hält darauf dem alten Mann ein Paket hin und sagt: "Ich weiß, dass das, was ich ihnen gebe, nicht viel ist. Ich bin kein großer Künstler, aber ich glaube, dass ihr Sohn gewollt hätte, dass sie dieses besitzen." Der Vater öffnete das Paket und fand darin ein Porträt seines Sohnes. Ein einfaches Bild, aber gezeichnet mit sehr viel Liebe. Der Vater gab diesem einfachen Gemälde in seiner ganzen Galerie einen Ehrenplatz. Immer, wenn Besucher kamen, führte er sie vor das Bild dieses Sohnes. Einige Zeit später starb auch der alte Herr. Es gab eine große Auktion, bei der die Bilder versteigert werden sollten. Bei der Gelegenheit stand auch das Bild des Sohnes auf der Bühne. Der Auktionier schlug mit seinem Hammer auf den Tisch und rief: "Wir eröffnen die Auktion mit einem Bild des Sohnes. Wer bietet für das Bild dieses Sohnes?" Die ganzen Kunstkenner waren sehr ungeduldig. Sie wollten die Raphaels, die Michelangelos und was an wertvollen Bildern da war, ersteigern. Doch gemäß dem Testament musste erst das Bild des Sohnes versteigert werden. Von diesem einfachen Soldaten gezeichnet. Der Auktionär rief: Wer bietet 100 Dollar? Keiner meldete sich. Nochmals: Wer bietet 100 Dollar? Dann kam endlich eine Stimme aus der hintersten Ecke des Raumes und es meldete sich der langjährige Gärtner des Verstorbenen. Der Sohn des Verstorbenen war für diesen Gärtner immer besonders wichtig gewesen. Er hatte ihn schon als kleinen Kerl aufwachsen sehen, er war aber sehr arm und konnte sich nicht viel leisten und sagte deshalb: Ich biete 10 Dollar für dieses Bild, mehr kann ich nicht. Keiner wollte mehr bieten, weil das Bild in den Augen der Kunstkenner zu unbedeutend war. Und schließlich bekam der Gärtner das Bild für 10 Dollar. Danach legte der Auktionär seinen Hammer hin und sagte: Die Auktion ist beendet. Der Verstorbene hat in seinem Testament festgehalten, dass nur das Bild des Sohnes versteigert werden soll. Und wer dieses Bild kauft, dem werden alle anderen Bilder übereignet und geschenkt werden. So ist es auch bei Gott. In 1. Johannes 5, Vers 12 steht: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Und in Römer 8, Vers 32 lesen wir: Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wir stehen auf zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, der für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Und Herr, wir bitten dich, dass noch mehr Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie erkennen, dass sie in Sünde leben, dass sie Buße tun und umkehren und zu dir kommen, bei dir ihre Sünden ablegen, dich um Vergebung bitten und dich als Herrn und Retter im Glauben annehmen. Und Herr, stärke unseren Glauben, halte uns fest in deiner Hand gemäß deiner Verheißung. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit und für deine Liebe und auch für die Strafmaßnahmen, die du hier und da in unserem Leben anwendest. Auch wenn sie uns manchmal nicht gefallen, auch wenn sie uns wehtun, so sind sie nötig. Danke, dass du in Liebe strafst, wenn du strafst. Amen.